Es ist noch nicht lange her, da verbreitete einer der mächtigsten Menschen der Welt diese Geschichte hier.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating...
Donald Trump war das im TV-Duell gegen Kamala Harris am 10. September 2024. Und die Geschichte, das hat der Moderator sofort direkt danach in der Sendung noch klargestellt, die Geschichte der Einwanderinnen und Einwanderer, die in Springfield angeblich Hunde oder Katzen essen, die war falsch. Desinformation verbreitet von allerhöchster Stelle. Haben wir uns inzwischen ein bisschen daran gewöhnt, vielleicht auch, weil wir glauben, das wird schon eh irgendwie rauskommen, wenn das falsch war. Da gibt es ja auch Mittel und Wege, allen voran, es gibt eben guten Journalismus. Aber auch der hat seine Grenzen, nämlich dann, wenn die Behauptungen, die richtig gestellt werden müssen, überhand nehmen, vielleicht auch ein bisschen subtiler sind als in dem Beispiel, das wir eben gehört haben, und sich erstmal ein bisschen verfestigen und vielleicht ein Eigenleben entwickeln im Internet. Wie also gehen wir um mit Fake News? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Oberstleutnant Aldo Klemann. Er ist Gastwissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Hallo.
Moin, Herr Schottner.
Und ich bin, wie gehört, Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Klemann, kleiner Exkurs in die Geschichte. 335 vor Christus, da hat sich auch schon mal ein Gerücht verbreitet, nämlich dass der damalige König von Makedonien, Alexander der Große, im Kampf gefallen sei. Daraufhin kam es zu einer Revolte, die Alexander dann wiederum mit seiner Armee selbst niedergeschlagen hat und dabei die Stadt Theben zerstört hat. Er war nämlich doch noch am Leben. Das Gerücht, dass er tot war, hatte sein mutmaßlich größter Konkurrent in die Welt gesetzt, mit ziemlich fatalen Folgen. 6000 Menschen sind in diesem Kampf nämlich gestorben, 30.000 wurden versklavt. Wie unterscheidet sich heutzutage im Jahr 2025 denn Desinformation davon?
Ja, so drastisch unterscheidet die sich gar nicht, zumindest in den Grundsätzen. Das eine ist, dass die Zielsetzung, die Methoden damals wie heute recht ähnlich sind. Desinformation wird verbreitet, um Menschen zu täuschen, einzelne Personen zu diskreditieren, mitunter den politischen Diskurs zu lenken, manchmal auch, um die Märkte zu beeinflussen. Das, was heute völlig anders ist als zur Zeit von Alexander dem Großen, ist, dass Desinformation massenhaft und in sehr überzeugender Qualität erstellt werden kann und dann gezielt und sehr, sehr schnell weltweit verbreitet werden kann. Und damit lassen sich Fakten auf so vielen Ebenen gleichzeitig anzweifeln, dass wir als Bürgerinnen und Bürger mitunter das Vertrauen in diese Fakten verlieren. Und das kann in den schlimmsten Fällen dazu führen, dass wir ewig in der Debatte feststecken und gar keine Entscheidung treffen, dass der Diskurs immer weiter ins Extreme abdriftet oder dass wir schlecht informiert gar die falschen Entscheidungen treffen.
Wir wollen uns ja ein paar Tools heute anschauen, mit denen man solche Missinformationen, Desinformationen vielleicht auch entlarven kann, enttarnen kann. Sie nennen es reaktive Maßnahmen, kommen wir gleich noch dazu. Und eines ist das Fact-Checking. Das gibt es in Echtzeit im Fernsehen, das gibt es im Radio oder es gibt es eben auch ein bisschen zeitversetzt online oder in Print. Gibt es dazu Forschung, wie dieses Tool wirkt?
Ja. Also erstmal vielleicht zur Einordnung. Also Fact-Checking soll ja falsche Informationen korrigieren und den Rezipientinnen und Rezipienten die richtigen Fakten liefern. Also beispielsweise in der laufenden Debatte, welche Maßnahmen wurden denn jetzt eigentlich konkret ergriffen? Wie groß war der Haushalt? Wofür wurden bestimmte Gelder ausgegeben? Oder wer wurde seitens der Behörden als Verursacher identifiziert? Der Ansatz hat aber auch einige Schwächen. Zum einen sind wir bei der Aufnahme von Informationen sehr, sehr selektiv. Das gilt eben nicht nur für die Desinformation, sondern auch für den Faktencheck. Das ist der sogenannte Confirmation Bias. Der wird umso stärker, je tiefer wir emotional mit einem Thema verbunden sind. Und wir wissen aus der Forschung auch, dass das Wissen um Unwahrheiten nicht unbedingt bedingt, dass wir unsere Einstellung oder unser Verhalten ändern. Wir können also wissen, dass ein Politiker regelmäßig lügt, und ihm trotzdem folgen und ihn oder sie unterstützen. Das ist der sogenannte Continued Influence Effekt.
Es gibt ja, ich habe noch einen Ton mitgebracht aus der Präsidentschaftsdebatte Donald Trump gegen Kamala Harris. Was da interessant ist, der Moderator reagiert sofort auf die Unwahrheit, die Donald Trump verbreitet. Und trotzdem hat man am Ende das Gefühl, dass Donald Trump zumindest einen Punkt gemacht hat. Hören wir mal kurz rein.
ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community.
Well, I've seen people on television.
Let me just say here, this is the
people on television say my dog was taken and used for food.
So. Herr Klemann, da hat also, gab es so ein kleines Wortgefecht zwischen Donald Trump und dem Moderator der Sendung. Am Ende haben wir noch Kamala Harris gehört. Was passiert da in so einem Moment?
Ja, das, was wir hier sehr gut beobachten konnten in dem Diskurs zwischen den drei Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ist, dass der ein oder andere von uns sich jetzt mal auf den Confirmation Bias wieder geblickt. Wir greifen uns die Information heraus, die für uns passt. Also manch einer wird nur dem Moderator zuhören, manch einer wird nur Donald Trump zuhören. Und was Donald Trump im Hintergrund noch sehr geschickt macht, er macht sich die sogenannte Liar's Dividend zunutze. Also der Moderator liefert die tatsächlichen Fakten und sagt, ja, ich habe doch aber mit dem Bürgermeister gesprochen. Und Donald Trump sagt, ja, aber ich habe es ja gesehen und wir hören das ja. Beweisen Sie mir doch erst einmal, dass ich gelogen habe. Mhm. Und das kann der Moderator natürlich nur, indem er versucht, gegenzuhalten.
Jetzt machen wir den Schritt zurück auf unsere Seite des Atlantiks und schauen, was hier passiert. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass zum Beispiel die EU-Kommission da jetzt auch Geld investiert, fördert die Zusammenarbeit von in dem Fall deutschen und österreichischen Medien und Forscherinnen und Forschern, die Faktencheck-Teams aufbauen und das Ganze entsprechend erforschen. Warum tun die das? Also warum fördert die EU-Kommission solche Projekte?
Da stecken aus meiner Sicht zwei Dinge drin. Das eine ist der Zusammenschluss für das Fact-Checking und der macht aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Sinn. Gutes Fact-Checking braucht erfahrenes Personal, braucht den Zugriff auf Datenbanken. Wenn man das Ganze zentralisiert, kann man Standards damit setzen. Man ist schneller und man vermeidet, dass jede Redaktion für sich genommen mit Einzelpersonal Sachverhalte auch doppelt prüft. Das andere ist, warum wird das gefördert? Und der Vorteil von den reaktiven Maßnahmen, die wir uns heute hier anschauen, ist eben, dass sie am Ende des Tages ein zählbares Ergebnis liefern. Und wenn es um Fördermittel, um Haushaltsmittel geht, dann ist es deutlich einfacher zu zählen, wie viele Desinformationen habe ich widerlegt, wie viele umstrittene Beiträge habe ich gekennzeichnet, als ganz abstrakt betrachten zu müssen, wie habe ich denn Einstellung und Verhalten beeinflusst, weil das ist wahnsinnig schwer zu erfassen und zu messen.
Wir wollen uns auch noch ein anderes Tool anschauen, nicht nur eben den Faktencheck, den man ja vielleicht als Konsumentin und Konsumentin immer wieder mal sieht, aber auch wenn man jetzt im Social-Media-Bereich unterwegs ist, ist es vielleicht schon mal aufgefallen, das Labeling, also die Kennzeichnung, wenn man sich so einen Post bei X oder LinkedIn oder bei Facebook so mal ansieht, dann entdeckt man öfter einen kleinen Hinweis, das ist jetzt möglicherweise nicht ganz faktisch korrekt oder das ist von einer offiziellen Institution und so weiter. Wer macht das? Wer kennzeichnet das und welchen Effekt hat das denn? Weiß man da was drüber?
Ja, das machen zum einen die sozialen Netzwerke selbst und die machen das entweder mit eigenen Teams oder sie werden von zivilgesellschaftlichen Akteuren oder von ihren Nutzerinnen und Nutzern dazu aufgefordert, auf bestimmte Beiträge hingewiesen. Und das Ziel der Kennzeichnung ist, relevanten Kontext zu liefern, beispielsweise, dass das Thema umstritten ist, dass diese Aussage bereits widerlegt wurde, dass eine Quelle staatlich finanziert ist, aber eben auch, dass Beiträge oder Inhalte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden. Und das zielt darauf ab, zu beeinflussen, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Richtigkeit und Wichtigkeit der angebotenen Information dann bewerten.
Gerade in so Kontexten, wenn es um Desinformation im Bereich kriegerische Auseinandersetzung natürlich schon wichtig zu wissen, ist das jetzt vielleicht ein mit KI hergestelltes Video oder wer sagt das eigentlich gerade? Wo sind denn da Grenzen dieser Maßnahme, dieses Labelings, dieser Kennzeichnung?
Ja, da gibt es aus meiner Sicht drei wesentliche Punkte. Das eine ist, wir wissen aus der Forschung, dass diese Kennzeichnung sehr eindeutig sein muss, sowohl in der Sprache und in der Darstellung. Da haben wir schon das eine Problem, die Fragmentierung der sozialen Medien. Umso mehr soziale Medien wir haben, umso mehr unterschiedliche Formate die bedienen, umso problematischer wird eben auch eine einheitliche und für jeden sofort erkenntliche Kennzeichnung. Das andere ist, dass die Forschung widersprüchliche Ergebnisse liefert. Also die Kennzeichnung einzelner Beiträge kann dazu führen, dass Nutzerinnen und Nutzer ungekennzeichnete Beiträge als generell glaubwürdiger oder generell unglaubwürdiger empfinden. Mhm. Warum Nutzerinnen und Nutzer zur einen oder anderen Seite tendieren, das ist nicht abschließend geklärt. Und eine Kennzeichnung der gesamten Masse der Beiträge im Internet ist einfach aufgrund der schieren Zahl nicht möglich. Und dann kommt noch ein ganz besonderer Effekt, wenn wir wieder an Trump denken beispielsweise, hinzu. Und das ist, dass ganz besonders prominente Personen sogar einen gegenläufigen Effekt haben können mit einer Kennzeichnung. Die Washington Post hat 2020 einmal untersucht, wie sich die von Trump als umstritten gekennzeichneten Beiträge auf Twitter verteilt haben. Und hier war besonders auffällig, dass die als umstritten gekennzeichneten Beiträge viel häufiger geteilt wurden als seine nicht gekennzeichneten Beiträge.
Mhm, weil seine Anhänger vielleicht gerade das als Auszeichnung wahrnehmen? Oder wie ist da die Interpretation?
Ja, da kann man einerseits sagen, dass vermutlich diejenigen, die pro Trump sind, diesen Beitrag natürlich geteilt haben, weil sie den als besonders spannend und interessant fanden. Aber die Dynamik, wie wir Beiträge teilen, weiterleiten, liken, ist ja nicht immer, dass wir damit übereinstimmen, sondern es können eben auch die Trump-Gegner gewesen sein, die zu dieser Verbreitung beigetragen haben, weil die den Beitrag an ihren Freunden, ihren Bekannten zeigen wollten, sie darauf aufmerksam machen wollten, hey, schaut mal her, hier hat der Präsident wieder mal gelogen.
Dann lassen Sie uns jetzt sozusagen zum Äußersten eskalieren und wir schauen uns an Informationen, die uns nicht nur nicht gefallen, sondern wo wir wissen tatsächlich oder sozusagen die Mehrheit sich einig ist, das ist falsch und deswegen muss das jetzt raus aus dem Internet. Wie geht das? Wie kann man Internetplattformen dazu bringen, Inhalte zu löschen?
Genau, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es darf nicht der Punkt sein, es gefällt uns nicht, sondern es muss tatsächlich die Lüge sein, es muss die gezielte Desinformation sein mit Täuschungsabsicht. Denn ansonsten wären wir ganz, ganz schnell im Bereich der Zensur und des Wahrheitsministeriums. Mitunter wird aber zur Verbreitung von Desinformation mit falschen Accounts, mit falschen Nutzerprofilen gearbeitet. Russland beispielsweise arbeitet seit Jahren mit der sogenannten Doppelgängerkampagne damit, dass etablierte Nachrichtenseiten in Deutschland nachgebaut werden und falsche Informationen, falsche Nachrichtenbeiträge auf diesen Seiten eingefügt werden. Und die müssen wir abschalten, um eine massenhafte Verbreitung von Desinformation zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen.
Und wer ist da wir in dem Zusammenhang?
Wir, das sind sowohl die zivilgesellschaftlichen Akteure als auch staatliche Institutionen, die dann die sozialen Medien dazu verpflichten oder auffordern, diese Beiträge innerhalb von 24 Stunden zu entfernen.
Ja, jetzt hatten wir eingangs und jetzt auch schon mehrmals im Gespräch den jetzigen Präsidenten Donald Trump erwähnt. Sein Vize J.D. Vance hat vor relativ kurzer Zeit bei der Münchner Sicherheitskonferenz ja etwas etabliert, was man immer wieder jetzt auch beobachtet bei denen in letzter Zeit, dass er Dinge sagt, von denen man vor kurzem noch gedacht hätte, sowas kann man doch eigentlich gar nicht sagen. Und die schiere Masse auch dessen, was er da sagt und nicht nur sozialmedial jetzt nicht mehr zu handeln ist. Wie kann man dessen Herr werden, wenn man eigentlich gar nicht mehr dahinterherkommen würde, das zu deplattformen?
Ich glaube, dass seine gegenläufige Meinung nicht per se das Problem ist. Das gehört zum demokratischen Diskurs. Problematisch wird es, wenn im Fall der USA dann eben noch Elon Musk im Hintergrund die Kontrolle über das entsprechende Verbreitungsmedium mit X hat. Mhm. Denn dann ist es relativ einfach, entweder die Desinformation zu verbreiten oder aber kritische Stimmen oder Minderheiten auf diesen Plattformen unsichtbar zu machen. Und dann werden Fakten und Lügen entweder als gleichwertig dargestellt oder es werden dermaßen viele Lügen parallel zur Wahrheit angeboten, dass die Suche nach den Fakten der Wahrheit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Und das ist was wir verhindern müssen. Denn, und das hatten Sie ja in dem Eingangsbeispiel mehrfach angesprochen, Desinformation verleitet Menschen am Ende auch zum Handeln. Das haben Sie an dem Beispiel von Alexander dem Großen gezeigt. Das haben wir bei dem Beispiel der Haustiere essenden Migrantinnen und Migranten. Und das haben wir auch bei der Mär der gestohlenen Präsidentschaftswahl und dem, was wir danach beobachten konnten, nämlich dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021.
Mhm. Dann kommen wir, Herr Klemann, vielleicht zur letzten und entscheidenden Frage. Und da spielt Elon Musk auf eine interessante Art und Weise auch wieder eine Rolle. KI, künstliche Intelligenz, kann die uns vielleicht helfen, diese, wie Sie sie eben nannten, Nadel im Heuhaufen, also die Wahrheit zu finden, weil KI ja quasi nicht korrumpierbar ist?
Ja, da bin ich gespaltener Meinung. KI kann uns einerseits sicherlich bei der Suche nach Desinformation helfen. Desinformation lebt vor allen Dingen sprachlich häufig von Vereinfachung und Zuspitzung. Und hier kann die KI uns helfen, Muster zu erkennen und so das Maß der zu prüfenden Beiträge reduzieren. Sie kann uns dabei helfen, große Datensätze auszuwerten und schlussendlich schnell die gefundenen Beiträge zu markieren oder mit Hinweisen zu versehen. Aber bei KI gilt immer der Grundsatz Garbage in, Garbage out. Sind meine Datensätze verfälscht, ob nun wissentlich oder unwissentlich, dann wird die KI diese Muster lernen und wird sie replizieren. Die große Gefahr, die ich aber hauptsächlich sehe, ist, dass KI auch dazu verwendet werden kann, Desinformation in Form synthetischer Medien massenhaft zu erzeugen, also sogenannte Deepfakes. Und die KI liefert uns dann nicht nur den Textbeitrag ohne die klassischen Rechtschreibfehler, wie wir sie in der Vergangenheit immer gesehen haben. Sie übersetzt uns den Text dann auch noch in verschiedene Sprachen und sie liefert uns das passende Interview, das passende Bild, das passende Video dazu. Wir sehen aktuell, dass überall auf der Welt Videos auftauchen, insbesondere im Rahmen von Wahlkämpfen, von bekannten Persönlichkeiten, Volkshelden, die wiedererweckt werden und dann den Wählerinnen und Wählern einen Kandidaten, eine Kandidatin empfehlen. Mhm. Wir sehen das Auftauchen geheimer Audio-Mitschnitte, in denen Kandidatinnen und Kandidaten über den Kauf von Stimmen reden oder beispielsweise ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beleidigen. Und wir sehen besonders bei Frauen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, dass diese ihre Gesichter plötzlich in pornografischen Inhalten, sogenannten Deep Porn, wiederfinden. Mhm. Und das grundlegende Problem dahinter ist, dass dank KI nicht mehr nur hochspezialisierte Gruppen von Menschen in der Lage sind, solche Inhalte zu erstellen, sondern heute kann jedermann mit frei verfügbaren KI-Tools massenhaft Desinformationen erstellen, die am Ende zumindest qualitativ gut genug ist, damit man sie nicht mehr auf den ersten Blick erkennt.
Sagt Aldo Klemann, Gastwissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie man Desinformation effektiv entgegentreten kann. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Danke, Herr Schottner.
Und ein Dank geht auch raus, wie immer, an Maja Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, finden Sie dazu noch einiges an Material und Links in unseren Shownotes direkt unter dieser Podcast-Folge. Sie können natürlich aber auch gerne unseren SWP-Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Wir sind bei LinkedIn und neuerdings auch bei Blue Sky. Schauen Sie gerne mal vorbei. Besonders freuen wir uns aber, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und natürlich an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.